Okay, ich möchte noch kurz beten, dann fangen wir mit dem Thema an. Vater, ich möchte diese Zeit nochmal ganz besonders hinlegen und proklamiere nochmal deine Herrschaft über diesem Raum auch. Sag, wir haben hier das Hausrecht heute und wir proklamieren hier den Namen Jesus und das Reich Gottes an diesem Ort. Wir beten, dass du kommst mit deinem Geist, dass du mir hilfst zu reden, uns hilfst zu hören. Amen. So ein Seminar kann immer nur ein Schlaglicht geben und ist natürlich mein Zugang zu dem Ganzen und deshalb nicht vollständig. Also wenn du sagst, da vermisse ich was, ja, hoffentlich. Ja. Das ist nicht vollständig, das ist nicht ausgewogen. Ich bemühe mich, ausgewogen zu sein, ja, aber es kann sein, dass ich es nicht bin. Das Thema ist auch in jeder Hinsicht herausfordernd und ich bemühe mich auch, Spekulationen irgendwie wegzulassen. Ich denke, die gestern Abend da waren, ihr habt gemerkt, ich versuche, möglichst Extreme zu vermeiden, ja? Weil man bestimmte Dinge nicht wissen kann. Für die gestern nicht da waren, das Wort schwere Zeiten, was wir jetzt in der Seminarüberschrift haben, ist entlehnt aus dem 2. Timotheus 3,1, wo Paulus eben sagt, wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Wir wissen im Nachhinein, dass das nicht die Zeit von Timotheus war. Ja? Sind wir uns einig? Als Paulus das an Timotheus geschrieben hat, hat er selber vielleicht geglaubt, das ist demnächst. Ja? Aber wir wissen jetzt im Nachhinein, es war es definitiv nicht. Die Zeit von Timotheus war nicht die letzte Zeit. Hallo? Ihr seid einig, ja? Also diese Beschreibung, was Paulus da sagt, trifft eher auf unsere Zeit zu. Auf jeden Fall mehr als auf die Zeit von Timotheus. Trotzdem wissen wir nicht, ob das die letzte Zeit ist, in der wir sind. Wir wissen es nicht. Wir vermuten es. Wir sehen bestimmte Dinge, die geschehen sind. Und wir haben gestern auch festgestellt, es gibt noch verschiedene Dinge, die fehlen. Von denen Jesus sagt, es ist der Anfang vom Ende. Matthäus 24 zum Beispiel, neben Kriegen oder einer Atmosphäre von Kriegen, wo er sagt, Nation gegen Nation, also nicht nur ein Krieg oder zwei oder drei oder fünf, sondern Nation gegen Nation. Hier und da Kriege und Kriegsgerüchte, also eine Atmosphäre von Kriegen in der Welt, das haben wir im Moment nicht, wenn wir ehrlich sind. Und über das sagt Jesus, das ist der Anfang der Wehen. Dann sagt er, Hungern, Seuchen, Erdbeben, alles das ist auch noch nicht das Ende. Und dann sagt er, und dann gibt es eine weltweite Verfolgung von Christen. Und das ist der Anfang der Wehen, wenn das ist. Eine weltweite Verfolgung von Christen haben wir auch nicht. Und von daher müssen wir realistisch beurteilen, in welcher Zeit wir sind. Wir sehen, wir laufen auf das Ende zu. Wir haben dann auch den 2. Timotheus 3 genauer angeguckt, was diese schwere Zeit umfasst. Dieses Wort umfasst ein Bedeutungsspektrum von schwer, schwierig, hart, rau, schwer zu ertragen, schwer damit umzugehen, schmerzhaft, traurig, heftig, erbittert, grausam, gefährlich, bedrohlich, wild, brutal. Also das schwingt alles in diesem Wort schwere Zeiten mit. Paulus sagt, es kommen ganz heftig brutale Zeiten auf euch zu am Ende. Und er sagt nicht, alles nicht so schlimm, braucht ihr alles nicht wissen, beschäftigt euch nicht so viel damit. Nee, er sagt, ich will, dass du weißt. Ich will, dass ihr wisst. Und dann beschreibt er diese Zeit mit insgesamt 20 Attributen, wenn ihr das genau anschaut in den nächsten Versen, von selbstsüchtig über geldliebend, prahlerisch, hochmütig, kann man bei allem sagen, naja, das kennen wir alles schon, ist seit Adam und Eva so. Ja, aber das sagt Paulus hier nicht. Er sagt, die Menschen werden sein. Und damit meint er nicht Einzelne, und ab und zu mal, sondern das ist die Atmosphäre der Gesellschaft. selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Also unheilig, das umfasst alles von geschmacklos, pietätlos, zügellos. Und man braucht nur manche Sachen angucken, die in unserer Generation möglich sind. Das war in der Generation meiner Eltern noch nicht möglich. So eine Sendung wie Dschungelcamp, wo man sich daran ergötzt, dass Leute Urin trinken und Maden essen. Ja? Die grauseligsten und Pietätlosigkeiten, Frivolitäten werden im Fernsehen gezeigt. Und lieblos, unversöhnlich, Verleumder, ihr wisst, dass jetzt gerade Meldestellen eingerichtet werden, wo bundesweit Leute angezeigt werden können, anonym, für Hasspostings oder Antifeminismus oder Antiquer oder Corona-Leugner oder Klimaleugner. Also ich könnte zum Beispiel die Ingrid, die stört mich sowieso immer, weil die parkt immer auf meinem Parkplatz. Werde ich da eingeben. Ingrid ist eine Antiquerparkerin. Und ich käme gar nicht vor, aber sie wäre unter Beobachtung. Was wird das für eine Atmosphäre geben in unserem Land, wenn das noch mehr wird? Und man muss ganz klar sagen, die Politik will das. Sie hat es in Corona-Zeiten schon befürwortet, der Innenminister von Baden-Württemberg, bitte überwacht euren Nachbarn, ob der nicht vielleicht einen mehr zu Weihnachten da hat als erlaubt. Also man kann sich vorstellen, was eine Atmosphäre von Verrat und Verleumdung ist, die Paulus hier anspricht. Und heute Nachmittag werden wir vielleicht noch was von Michael hören, wie das war in der DDR. Ja. Dann das Gute nicht leben, lieben, grausam, zügellos. Ich habe gestern auch gesagt, wenn ich im Flieger sitze, wir fliegen ja öfter nach Afrika oder woanders hin, längere Stunden, und dann darfst du da die neuesten Filme gucken aus Hollywood, kostenlos, da in deinem kleinen Bildschirm. Und dann, ja, 8 Stunden sind lang in dem Flieger, wenn du da eingequetscht bist. Und ich bin besonders eingequetscht, weil ich groß und schwer bin. Also ich habe immer meine Knie unterm Kinn. Wie lenke ich mich da bloß ab? Ich gucke mal, was da so ist, und skippe da durch. Ich sage euch, 99% von dem Zeug kannst du nicht angucken. Es ist entweder versaut oder es ist so brutal, dass ich denke, Wahnsinn, grausam. Und das ist ja so, dass der Held immer der Grausamste ist. Ja? Arnold Schwarzenegger, der Held, Terminator, also es ist schon uralt, bitte verzeiht mir, ja, aber der war der Grausamste von allen. Aber das war der Held. Und also ich suche dann die letzte Nadel im Heuhaufen sozusagen da bei den Filmen. Und das ist tatsächlich das ist das Klima, ja, und das ist ja so, dass das auch abfärbt auf Menschen. Machen wir uns nichts vor. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, das ist auch die Atmosphäre, wo man das Gefühl hat, es zunehmend bestimmt auch unsere Politik, völlig unbesonnen, aufgeblasen, alles wird in besten Farben dargestellt, tausende von Steuergeldern werden für Fotografen und Visagisten rausgegeben. Überlegt euch das mal, was das ist. Das gab es früher nicht. Ich würde sagen, das gibt es in unserer Generation. Aufgeblasen, Menschen wollen immer sich selber im besten Licht darstellen. Das war schon immer so, aber diese Atmosphäre von ich poste mein Mittagessen in Instagram, das gab es nicht und das ist jetzt auch möglich. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ich habe gestern so gesagt, ja, kannst ja mal testen in deinem eigenen Leben, was du mehr liebst. Gott oder dein Vergnügen. Stell doch mal ein in deinem Handy, dass es die Stunden zählt, die du drin bist. Und dann vergleich mal, wie viel du betest und wie viel du im Handy bist. Naja, ist kein erhobener Zeigefinger, ich kämpfe da auch. Ja. Aber das hat schon einen Sog. Die eine Form von Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen. Und Kraft in dem Zusammenhang hier bedeutet nicht, dass man jetzt ein Wunder tut, charismatisches, Dingsbums, sage ich mal, macht. Davon haben wir alle vielleicht, oder ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ich habe Echtes gesehen und ich bin absolut für das Echte. Ich bin für die echte Kraft Gottes. Nicht, dass ihr mich missversteht. Ich bin dafür, für Heilung zu beten. Ich bin dafür, in Sprachen zu beten. Nehmt da bitte keinen Anschluss dran. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, wenn wir hier auch in Sprachen singen. Das ist überhaupt nicht für euch. Das ist für Gott. Wisst ihr, wenn ich in Afrika, ich erkläre das den Afrikanern immer so, warum dürfen wir zusammen in Sprachen beten, in Sprachen singen? Gott verbietet das doch. Nein, Gott verbietet es nicht. Wenn wir zusammen beten, die Afrikaner und ich, die beten ja auch immer laut zusammen, dann bete ich natürlich in Deutsch. Dann bete ich nicht in Swahili. Und dann bete ich laut in Deutsch zum Herrn und die beten in Swahili oder was weiß ich. Und wir beten gemeinsam zu Gott. Und das muss mir nicht übersetzt werden, was die da alle beten. Und ich muss denen nicht übersetzen, was ich bete, weil das ist für Gott. Und genauso, wenn ich da in Sprachen beten würde, das würden die gar nicht mitkriegen. Deswegen, das Sprachengebet in dem Rahmen, wenn wir zusammen singen oder beten, ist für Gott. Sobald es sich an Menschen richtet, macht es keinen Sinn. Es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn. Genauso wenig wie, wenn ich jetzt in Swahili zu euch reden würde, was ich nicht kann, außer Habari. Habari? Das heißt, wie geht's euch? Ja. Oder ja, in Lingala, in Zambe Malamu. Gott ist groß. Ja, das ist aber alles, was ich in Swahili und in Lingala kann. Nicht, dass ihr denkt, ich könnte das. Nein, kann ich nicht. Deshalb brauche ich Übersetzer, weil ich in Englisch zu denen predige und ich brauche Übersetzer. Okay, aber das ist nur ein Exkurs. Wir brauchen die echten Dinge, aber den Fake brauchen wir nicht. Und wir brauchen auch nicht, dass irgendwas gepusht wird oder irgendwas dargestellt wird, was nicht echt ist. Nein, das ist nicht damit gemeint. Die echte Kraft brauchen wir. Vor allen Dingen die Kraft zum Überwinden. Die Kraft zur Heiligung, die Kraft zur Unterscheidung, die Kraft zur Treue. Und das kommt nicht aus dem Gottesdienst. Das kommt nicht aus dem Gottesdienst. Das kann dir auch niemand geben, außer Gott selbst. Und das kriegst du in dieser Beziehung zum Herrn. Da entsteht in dir eine Stärke, die nirgendwo anders herkommt. Wenn wir auf den Herrn warten, fahren wir auf mit Flügeln wie Adler. Genau, das war gestern so unsere Einführung da rein. Ich muss das jetzt dabei belassen. Ihr könnt es euch gern. Ja? Absolut super. Danke für die Ergänzung. Ich sehe das auch so. Es ist im Moment noch keine breite Atmosphäre. Ja. Aber es gibt auf der anderen Seite, ist ja manchmal so, dass ein, zwei Leute reichen, die ganze Atmosphäre zu versauen, sage ich mal. Und sagen wir mal, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, da war es manchmal nur einer, der totale Panik gemacht hat und alle anderen angegangen ist. Aber das soll ja auch nur ein Beispiel sein für was, dass wir uns vorstellen können, was Paulus hier beschreibt an Atmosphäre von Verleumdung, wie es unter sich unter Umständen anfühlen kann. Und es gab ja schon Systeme, wo das auch war. Ja? Also ich verweise dann nochmal auf den Michael, der vielleicht was erzählt, wie war die Atmosphäre von Stasi und Verleumdung in der Zeit. Ja? Wir können uns das, oder ihr seid ja auch ungefähr alle mein Alter, ja. Wir haben ja, wenn wir im Westen waren, diese Dinge eigentlich noch nicht erlebt. Wir haben keine Vergleichsmöglichkeit. Und das war die erste Vergleichsmöglichkeit für mich. Gut, unser Thema ist aber, wie leben wir in diesen schweren Zeiten? Gestern haben wir die schweren Zeiten angeguckt. Heute wollen wir eigentlich mehr dahin kommen oder mehr dahin schauen, was gibt uns Gottes Wort an die Hand, wie wir durch schwere Zeiten durchkommen? Wie kommen wir durch schwere Zeiten hindurch, die Paulus sagt, die kommen? Wir wissen nicht, kommen die jetzt direkt, liegen die direkt vor uns, aber es könnte sein, dass es sich auf jeden Fall verdichtet und eine neue Wehe kommt. Ja, Jesus spricht ja von Wehen der Endzeit und die kommen ja und gehen. Ich kann mich noch daran erinnern, als Silke Wehen hatte. Das kam und das ging. Ja, das kam und dann war es ganz heftig. Das habe ich dann gemerkt, oh, 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 oh. Und dann war es aber auch wieder eine Zeit lang gut. Und zum Schluss wurde es immer heftiger, sage ich mal. Ja? Und solche Wehen können wir auf jeden Fall wieder erwarten. Die nächste kommt, mit Sicherheit. Ja? Und wie kommen wir durch diese Wehen durch? Ich kann mich daran erinnern, Silke hat ja vorher, haben wir dann zusammen sogar gelernt, wie komme ich durch so eine Wehe durch? Atmen und ich musste irgendwas massieren und festhalten und gut zureden. Und so gibt es Dinge, die wir lernen können, durch schwere Zeiten durchzukommen. Und ich habe gestern schon gesagt, dabei ist es im Grunde genommen egal, ob es eine persönliche schwere Zeit ist oder eine schwere Zeit in der Welt. Die Prinzipien sind dieselben. Ja, wenn wir eine harte Zeit in unserem Leben haben, mit Krankheit, mit Zerbruch, mit zerbrochenen Beziehungen, mit Kindern, die weggehen oder was auch immer, das sind harte Zeiten und im Grunde genommen brauchen wir dieselben Prinzipien in diesen persönlichen schweren Zeiten wie in den kommenden schweren Zeiten. Und ehrlich gesagt fühlt sich manchmal so eine persönliche Krise schon an wie der Weltuntergang, ja, emotional. Wir brauchen dort dieselben Dinge von Gott. Und Silke und ich sind auch durch schwere Zeiten durchgegangen, Zeiten von schlimmer Krankheit, Zeiten von Depressionen. Und wir haben dort auch bestimmte Dinge lernen müssen. Und ich werde euch 7 Sachen sagen, die ich euch vorschlage. Heute Morgen, also wir machen zwischendurch eine Pause, weil ich da nicht so drüber huschen möchte. Und ich möchte auch Raum geben, dann vor allen Dingen auch heute Nachmittag, dass wir uns austauschen darüber. Was seht ihr kommen? Wie können wir durchkommen durch Zeiten, die wir vermuten? Was auch an praktischen Sachen möglich, nötig ist. 7 Dinge stelle ich euch vor. Und mein erster Punkt, was ich persönlich lernen musste, was hilft uns? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich erstaunt sein. Mein erster Punkt ist, ich möchte sagen, Gott ist souverän. Die Souveränität Gottes. Das ist, glaube ich, das, was uns in der Endzeit jetzt speziell, aber auch in jeder Krise, am meisten helfen kann. Was mir auch am meisten hilft, dass Gott souverän ist. Er tut, was er will. Er verliert niemals die Kontrolle. Er kommt mit seinen Plänen zum Ziel und niemand stößt ihn vom Thron. Mein geistlicher Vater hat immer gesagt, there's no panic in heaven. Wenn ihr noch, manche erinnern sich noch an Doug Maskell, der lebt übrigens noch, wird 99 im November. Und der hat immer gesagt, there's no panic in heaven. Und diese Lehre von der Souveränität Gottes, hat die Christenheit zumindest in Europa zum großen Teil vergessen. Vor allen Dingen muss ich sagen, das charismatische Lager, das hat sich ganz stark verlagert auf wir können, wir machen, unser Glaube, unsere Proklamation, unser Lobpreis, alles mögliche. Und wir haben vergessen, Gott ist souverän. Psalm 115,3 sagt, unser Gott ist im Himmel, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Wow, hä? Psalm 135, Vers 6, alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Psalm 33,11, der Ratschluss des Herrn hat ewigen Bestand, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Und in Bezug auf die Weltgeschichte sagt Daniel 2, Vers 21, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und Könige ein. Halleluja, mein Gott ist souverän. Und wenn es uns heftig geht, wenn es uns dreckig geht, selbst wenn wir krank sind, das kann übrigens Christen auch treffen, auch Christen, die alles richtig gemacht haben. Nicht? Doch. Weiß ich, mein Gott ist souverän. Halleluja. Es hängt nicht alles an mir. Als wir diese Phase von Krankheit haben, ich sage euch, wir haben alles gemacht, was irgendwie ging, Buße getan. Wir haben alles weggeschmissen, was irgendwie okkult sein könnte. Mein Haus war fast leer am Schluss. Ich habe alles gemacht, was irgendwie ging. Ich habe nochmal meine Vergangenheit, habe ich in der 12. Generation alles vergeben. Ist da noch irgendwo ein Nazi? Ist da noch irgendwo, keine Ahnung, ihr kennt diese Sachen vielleicht, ja? Alles nochmal durchge... Und ich habe am Schluss nichts gefunden und meine Frau war immer noch krank. Versteht mich nicht falsch, ich halte diese Sachen für absolut wichtig. Ich halte Lebensbereinigung für total wichtig. Ich halte das für wichtig, okkulte Sachen wegzuschmeißen. Gar keine Frage. Aber es gibt einen Punkt, wo man sagen muss, Herr, du bist souverän. Und ich werfe mich jetzt komplett auf dich. Und die Propheten im Alten Testament, die sind ganz schön knackig. Lest doch mal das unter dem Gesichtspunkt. Ja, nicht so schnell drüber lesen, das gilt für alles uns alles nicht mehr. Jeremia 25,9, siehe, so sende ich hin, sagt der Herr, und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über alle diese Nationen ringsum, und ich vollstrecke an ihnen den Bann. Und ich mache sie zum Entsetzen, zum Gezisch und zu ewigen Trümmerstätten. Der Prophet Jeremia sagt nicht, da passieren irgendwelche schrecklichen Dinge in der Weltgeschichte und kein Mensch weiß eigentlich warum. Er sagt, nein, Gott sagt, ich mache das. Und er sagt, allen Ernstes, Gott behauptet, also er, Jeremia behauptet, Gott sagt zu Nebukadnezar, diesem heidnischen König, mein Knecht. Ich hole meinen Knecht Nebukadnezar und verübe Gericht. Dazu musst du Prophet sein, um sowas sagen zu können. Propheten in der Bibel sind nicht welche, die Erweckungen ankündigen. Das ist nur ein kleiner, kleiner Teil. Übrigens kommen die dann auch, wenn die das ankündigen. Ein Prophet ist jemand, der in Gottes Rat gestanden hat und Gottes Realität ausspricht über dieser Welt. Der sagt, so sieht Gott die Dinge. Und das macht Jeremia hier. Ich sage euch jetzt, das ist kein Zufall, dass das hier alles passiert. Ich sage euch, wie Gott die Sache sieht. Gott sagt, ich sage zu meinem Knecht Nebukadnezar, komm, verübe Gericht. Ich bin kein Prophet. Was sagt Gott heute? Ich weiß, dass das da drauf ist. Ich sage das nicht, aber ich sage ein Beispiel, wie das klingen könnte heute. Mein Knecht Putin. Und ich verübe Gericht. Puh. Markus, was sagst du? Ich sag's nicht. Ich sag nur, so hat das damals geklungen. So hat das damals geklungen. Machen wir uns nichts vor. Und deswegen haben sie Jeremia eingesperrt und in die Zisterne geworfen. Weil das genau so geklungen hat. Wie kannst du sowas sagen? Aber er hat recht gehabt. Ich will euch, versteht, ihr habt mich richtig verstanden. Ich will euch bloß sagen, wie es geklungen hat. Ich sage das nicht, dass Gott das sagt. Ja. Genauso gut sagt er aber auch zu dem Kyros, auch ein babylonischer König, sagt der Herr sogar, das ist mein Gesalbter, Kyros. Der lässt es zu, dass das Volk wieder zurückkommt aus der Gefangenschaft. Jesaja 45. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, das steht im Hebräischen, Messias. So spricht der Herr zu seinem Messias, zu Kyros, das ist der babylonische König, oder was, Perserkönig, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Gott hat das gemacht, ja. Und er öffnet die Tore, dass Israel wieder zurückkommen konnte zu der Zeit. Also Gott, von Gottes Perspektive sind diese beiden Könige seine Handlanger. Halleluja! Und das ist heute immer noch so. Ich kann euch das jetzt nicht sagen, wie Jeremia das konnte, wie Jesaja das kann. Aber es ist auf jeden Fall so. Die Könige, die denken, sie sind unabhängig von Gott. Nein, Gott. Nein, nein. Ihr seid meine Handlanger. Und die wahren Gründe, warum Geschichte sich entwickelt, zeigt uns Gottes Wort. Ein Volk, das von Gott abfällt, geht einen bestimmten Weg, ein Volk, das Gott ehrt, und Dankbarkeit ist dabei das Erste, wird seinen Segen kriegen. Zweifellos, wenn wir uns abwenden von Gott, werden wir Gericht ernten. Aber mein Gott steht dahinter, er ist der Herr der Geschichte und das ist real. Das ist, wir haben uns heute Morgen unterhalten, Michael am Frühstückstisch, und Michael sagte, nee, nicht die Leute in der DDR auf der Straße haben die Wende herbeigeführt. Nein, es war alles minutiös von Gott in den Plan gebracht, und wenn der nicht da gewesen wäre und da und der nicht da und gerade da war noch Shevardnadze da und gerade da war der noch da, und wenn das nicht alles ein halbes Jahr früher oder später, dann wäre das alles nicht gekommen. Michael sagte, das war minutiöse Arbeit von Gott, dass die Mauer gefallen ist. Wir haben einen souveränen Gott. Und das gilt auch für unser Leben, für dein Leben. Für dein Leben gilt, du hast einen souveränen Gott. In den Wirren der Zeit, die kommen, du hast einen souveränen Gott, der über deinem Leben ist. Darin können wir ruhen. Halleluja, darin kann ich ruhen. Ich weiß, Gott ist souverän. Es gibt ein Beispiel von dem, sagt euch Stonewall Jackson was. Wisst ihr, wer das ist? Ja, du weißt es, genau. Ein General im amerikanischen Bürgerkrieg, der hat auf der Südstaatenseite gekämpft. Stonewall Jackson hieß der. Warum hieß der Stonewall? Ein General, und der hatte die Angewohnheit, im größten Kugel- und Kanonenhagel mit der aufrecht auf dem Pferd da durchzureiten. Weil der immer gesagt hat, keine Kugel bringt mich um, Gott bringt mich um. Ich sterbe nicht an einer Kugel, ich sterbe, wenn Gott will, dass ich sterbe. Und gut, ich sage jetzt nicht, dass wir das so machen sollen. Ja? Ich weiß nicht, ob das weise war. Er hat es gemacht. Er hat das in seinem Herzen gehabt. Er hat es so gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, was das die Leute inspiriert hat, ihm zu folgen. Ob das alles gut war, ist eine andere Frage. Das will ich auch nicht sagen. Ja? Ich sage nicht, wir sollen einfach in den Kugelhagel laufen. Nein, dafür habe ich keinen Glauben. Aber dieses Beispiel zu sagen, nein, ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht an den Wirren der Endzeit. Meine Zeit ist in Gottes Hand. Er ist souverän über meinem Leben. Und wir haben dieses Jahr, Silke und ich, als wir in Sambia waren, sind wir ganz knapp einem tödlichen Unfall entgangen. Und zwar sind wir wirklich mit unserem Auto in der Nacht, also wir hatten einen Fahrer, es war besetzt mit 5 vollzeitlichen Dienern des Herrn. Unser Fahrer war schon ein bisschen müde und ein bisschen zu schnell unterwegs. Und afrikanische Straßen sind sowieso schon, wenn es dunkel ist, eine Katastrophe. Ja. Auf jeden Fall fuhr er hinter einem LKW her und wollte überholen. Und irgendwann ist er vorbeigezogen und hat nicht gesehen, dass auf uns zu auch ein LKW kommt mit voller Pulle. Dunkel. Ihr müsst bitte wissen, afrikanische Straßen haben keine Katzenaugen, keine Seitenbegrenzungen, gar nichts. Ja? Und dann meistens riesige Spurrillen durch die Hitze. Also wir fahren aus unseren Spurrillen raus in die rechten Spurrillen und vor uns kommt ein LKW, volle Pulle. Wir hatten ungefähr 100 drauf und der nicht viel weniger. So aufeinander zu. Meine Frau sagte, sie hat nur noch den Gedanken, okay, das war's. Und unser Fahrer, der LKW. Unser Fahrer reißt das Steuer rum und fährt rechts, also das ist ja Linksverkehr, ja, fährt rechts von der Straße runter. Voll Speed. Also wir sind gerade runtergekommen vor dem her. Glücklicherweise war an der Seite kein Graben, es standen keine Leute, es standen keine Bäume, es stand kein Haus, es war ein Acker. Trotzdem, wenn du mit 100 auf so einen Acker fährst, auf so einen afrikanischen, das ist spaßig. Aber unser Auto war ein Hilux zum Glück. Also der hat gerappelt und gerappelt. Wir haben gedacht, der überschlägt sich, hat sich nicht überschlagen. Es war so ein Pickup. Sogar unsere Koffer waren am Schluss noch drin. Die sind zwar hoch und runter gejumpt, aber und unsere Hühner auch. Na, ja, haben auch noch gelebt. Wir sind zum Stehen gekommen, sind ausgestiegen, ums Auto gegangen. War alles noch da, war alles noch dran. Wir haben nur da gestanden und gesagt, Herr, danke, Halleluja. Der Fahrer dreht sich um zu mir und sagt, Man of God, God didn't want you to die on the mission field today. Und ich habe gesagt, not today. ja, Gott wollte nicht, dass du heute auf dem Missionsfeld stirbst. Und ich habe gesagt, nee, heute nicht. Und wisst ihr was, das war für mich so, also wir haben tagelang gebraucht, das hinterher zu verarbeiten, ja. Aber für uns war das so, dass ich dachte, Herr, das ist das eine Mal, wo ich es gesehen habe, wie knapp es war. Ja? Ja, wie viele Mal ist es so knapp und du weißt es nicht? Ha? Und Gott ist souverän, preis dem Herrn, dass du heute hier bist, das ist Schwerstarbeit von Gott gewesen. Du lebst noch. Halleluja. Warum? Weil Gott souverän ist. Und Gott gibt diesen Status nicht ab, nur weil irgendwann ein Antichrist kommt. Nein. Übrigens, der Antichrist wird sowieso vernichtet mit wie? Mit dem Hauch seines Mundes. Da braucht Jesus nicht mal eine Armee dafür. Und herrlich, Halleluja, mein Gott ist souverän. Das ist eine Lehre, die wir unbedingt brauchen in einer Zeit, wo es ganz heftig wird. Und das ist das, was Menschen, wenn ich Corrie ten Boom lese, wenn ich Wurmbrand lese, wenn ich andere lese, das ist das, was die aufrecht gehalten hat, weil sie wusste, nein, mein Gott ist souverän. Und wisst ihr übrigens, das hat auch die drei Männer im Feuerofen dazu gebracht, dass sie gesagt haben zu Nebukadnezar, vor dir beugen wir uns schon gar nicht. Und das Feuer interessiert uns überhaupt nicht. Und ob Gott uns retten will oder nicht, ist auch egal. Das steht bei ihm. Ob er uns rettet oder nicht, ist seine Sache. Aber eins sollst du wissen, vor dir beugen wir uns nicht. Halleluja. Woher kommt dieser Mut? Aus diesem Wissen, Gott ist souverän. Und ja, übrigens, eine wichtige Folge dieser Lehre ist, und Gottes Wort redet darüber deutlich, Gott hat dich souverän erwählt. Ja, bin ich jetzt Calvinist geworden? Nein, bin ich nicht. Ich sehe aber, dass Paulus darüber redet und andere Stellen. Das ist auch so eine Lehre, die wir, sage ich mal, in evangelikal-charismatischen Kreisen völlig vernachlässigt haben in vielen Teilen, weil unser Schwerpunkt darauf geworden ist, entscheide dich. Entscheide dich. Komm nach vorne, heb deine Hand. Aber Gottes Wort redet davon, dass Gott uns erwählt. Darüber kann man lange nachdenken und mich hat diese Lehre, die Paulus im Römer 8 darlegt und auch danach in dem Römerbrief, in den nächsten Kapiteln oder auch im Epheserbrief, hat mich umgetrieben, weil ich dann gedacht habe, ja Herr, bin ich jetzt erwählt oder nicht? Was mache ich denn, wenn ich nicht erwählt bin? Wie kriege ich denn das raus? Ja, und das hat mir unwahrscheinlich Angst gemacht. Aber wisst ihr was? Dafür ist diese Lehre nicht da, um uns Angst zu machen. Die Erwählung Gottes, seine souveräne Erwählung über unserem Leben, begreifen wir von dieser Seite der Ewigkeit nur, wenn wir aufs Kreuz schauen. Wenn du aufs Kreuz schaust und dich an Jesus festhältst, das ist alles, was du auf dieser Seite der Ewigkeit wissen kannst. Aber von Gottes Seite der Ewigkeit steht über unserem Leben, er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Das werden wir dann hinterher sehen. Das brauchen wir jetzt nicht sehen. Wir brauchen es nur wissen, Gott ist souverän über unserem Leben. Und wisst ihr, was das macht mit uns? Es treibt den letzten Rest von Stolz und Religiosität aus uns aus. Weil du kannst nur noch vor Gott auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich kann gar nichts. Wenn das die Wahrheit ist, ich kann mich nur auf deine Gnade verlassen. Deine Gnade, die ist souverän. Ich will da nicht weiter reingehen, vielleicht seid ihr jetzt böse mit mir an der Stelle, aber Römer 8, 28, da können wir uns dann wieder drauf einigen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. die er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wir schauen auf seinen Sohn. Wir schauen aufs Kreuz. Das ist auch nur ein Seitenweg von dem Thema Erwählung und dass Gott souverän ist. Gott ist souverän über unserem Leben. Und wenn du am Schluss im Himmel bist, wirst du nicht sagen, preis dem Herrn, ich war mehr als Überwinder, Halleluja. Das wirst du nicht sagen. Du wirst sagen, oh Gott, danke für deine Gnade. Ich schaue auf deine Wunden, Jesus, und ich weiß, warum ich hier bin. Amen. Naja, ein paar stimmen mir zu. Gott ist souverän, das ist mein erster Punkt. Und ich glaube, das können wir fast nicht genug betonen. Und das wird uns helfen, wenn es hart wird, zu vertrauen und sagen, Herr, ich weiß, dir entgleitet gar nichts. Und manchmal ist es nicht so einfach, gerade wenn es hart ist. Ja? Gerade wenn es hart ist. Es kann in unserem Leben mal hart sein. Aber es kann auch in der letzten Zeit hart werden und es kann auch gesellschaftlich hart werden. Und dann zu sagen, Gott, dir entgleitet nichts. Du bist souverän. Du hast Kontrolle über mir. Es ist ganz entscheidend wichtig. Und dann geht was Zweites, gehört dann dazu. Also Gott ist souverän, daran können wir ruhen. Zweitens, dann müssen wir den Kampf ums Vertrauen gewinnen. Den Kampf ums Vertrauen gewinnen. Gott ist für uns. Gott ist gut. Das ist das Bekenntnis der Afrikaner an jedem Gottesdienst. God is good and all the time, for this is his nature. Gott ist gut alle Zeit und alle Zeit Gott ist gut. Das ist seine Natur. Das bekennen die in jedem Gottesdienst. Aber das ist das der Kampf ums Vertrauen in Gott. Gott ist vertrauenswürdig. Und wir können ihm vertrauen. Ja? Und diese Vertrauenswürdigkeit Gottes, die wird angegriffen vom Feind. Und die wird angegriffen durch Umstände in unserem Leben oder durch Umstände in unserem Land oder durch Umstände in der Welt. Und das ist der Angriff und das ist der Kampf, in dem wir stehen. Letztendlich geht es nur um eine Sache, es geht nur um unseren Glauben. Ja? Halten wir am Glauben fest, ja oder nein? Vertrauen wir Gott, ja oder nein? Vertrauen wir ihm bis zum Ende? Weil der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Um den geht's. Glauben. Dass wir Gott einfach glauben. Dass wir aufs Kreuz schauen und sagen, ich glaube dir, dass du mich rettest. Spricht überhaupt nichts dafür. Aber ich glaube dir. Gott, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Das ist das, was Gott ehrt. Das ist das, was Gott festgelegt hat als Weg. Alles, was Gott tut auf unserer Seite, geschieht durch Glauben, indem wir ihm vertrauen. Wenn Gott irgendwas mit dir machen will, vertraue ihm. Das ist das, was Gott ehrt. Das ist das, was Gott sucht. Und deshalb greift der Teufel Gottes Vertrauenswürdigkeit an, Gottes Wort an. Das hat er im Paradies schon getan. Er greift als erstes das Wort Gottes an. Und das hat er bei Jesus gemacht. Er stellt Gottes Vertrauenswürdigkeit in Frage. Und dieser Angriff, der läuft manchmal ganz subtil, ganz sanft und manchmal auch ganz offen. Und wir können erwarten, dass dieser Angriff auf Gottes Wort offen ausgetragen wird in Zukunft. Offen. Sagt euch Päivi Räsänen was. Päivi Räsänen. Du weißt es, wer sagt es noch? Ja, okay, super, ihr seid informiert. Sie war finnische Innenministerin. Ehemalige Innenministerin. Päivi Räsänen, ehemalige finnische Innenministerin, hat getwittert, dass sie ist gläubig, ja, dass sie nicht damit einverstanden ist, dass die lutherische Kirche in Finnland die LGBT-Community finanziert. Dafür steht sie vor Gericht. Ja? Schon seit einiger Zeit geht das hin und her und sie ist jetzt gerade wieder aktuell vor Gericht. Ich lese euch mal was vor aus einer Pressemeldung. Alles begann, als Räsänen, ich weiß gar nicht, ob man den Namen so ausspricht, auf Twitter ihre eigene finnische lutherische Kirche für ihr offizielles Sponsoring der LGBT-Veranstaltung Pride Parade kritisierte. Für viele Gläubigen dürfte es eigentlich Konsens sein, dass die öffentliche Werbung für etwa schädliche Pubertätsblocker oder LGBT-Ideologie kaum zum Kernauftrag der Kirche gehört. Das ist noch wirklich sparsam formuliert. Noch während die Polizei gegen Räsänen ermittelte, gab die Generalstaatsanwältin der wichtigsten Tageszeitung Finnlands ein Interview. Darin sagte sie, man dürfe zwar historische Texte wie die Bibel, den Koran oder Mein Kampf, hört mal, die Bibel, den Koran oder Mein Kampf, darfst du zitieren, aber nicht die darin vertretenen Meinungen selber verbreiten. Also du darfst das zitieren, aber nicht vertreten. Bibel, Koran oder Mein Kampf. Der Ton war gesetzt und die Bibel plötzlich in einen Topf mit Mein Kampf geworfen. Die Argumente der Staatsanwaltschaft sind eine pointierte Zusammenfassung woker Zensurfantasien. Jetzt wieder Zitat, der Punkt ist nicht, also von der Staatsanwältin, der Punkt ist nicht, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern dass es beleidigend ist. Meinte sie zu Räsänens Überzeugung. Und weiter, sie können zwar die Bibel zitieren, aber Räsänens Interpretation und Meinung über die Bibelverse sind kriminell. Sie können glauben, was sie wollen, aber wenn sie über den Glauben sprechen, können sie nicht alles sagen. Darum geht der Prozess im Moment in Finnland und die EU guckt mit solchen Augen darauf, was wird da entschieden. Das ist heute. Wir dürfen das nicht, ich will es nicht übertreiben, aber ich will es auch nicht runterspielen. Das ist wirklich ernst. Und ich glaube, dass der Kampf um die Wahrheit, damit meine ich ganz platt das Wort Gottes, wird offen ausgetragen in Zukunft. Und wir können davon ausgehen, also ich persönlich gehe davon aus, das ist jetzt Meinung, das ist keine biblische Lehre, was ich jetzt sage, die Klassifizierung der Bibel als diskriminierend und genderfeindlich und Hassrede steht vor der Tür. Yuval Harari, den haben wir gestern schon mal zitiert, präsentiert uns eine Alternative. Er sagt uns das nicht als Forderung. Es kommt in Form einer Mutmaßung. Und was sagt er? Das zeigt uns aber, wie diese Eliten ticken. Also, Zitat Harari. In der Geschichte haben Religionen davon geträumt, ein Buch zu haben, das von einer übermenschlichen Intelligenz, von einem nichtmenschlichen Wesen geschrieben wurde, sagte Harari im Video. Jede Religion würde behaupten, nur ihr Buch stamme von einer übermenschlichen Intelligenz, während die Bücher der anderen Religionen von Menschen geschrieben worden seien. Dann sagt er, in einigen Jahren könnte es Religionen geben, die tatsächlich korrekt sind. Denken Sie an Religionen, deren heiliges Buch von künstlicher Intelligenz, KI, geschrieben wurde. Das könnte in ein paar Jahren Realität sein. Also eine Bibel, die durch KI umgeschrieben oder geschrieben wurde, die dann wahr ist, korrekt ist, akzeptiert ist. Ja, aber das ist ja ein alter Angriff, der ist ja nicht neu. Sollte Gott gesagt haben, ist der alte Angriff des Teufels, der kommt jetzt bloß in Form von KI oder was weiß ich woher. Deshalb sollte es uns nicht groß wundern, ja? Das ist nichts Neues. Aber für uns natürlich die Herausforderung, an Gottes Wort festzuhalten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das Wort Gottes als vertrauenswürdige Quelle ist entscheidend. Ich erinnere mich daran, wie mein Freund Igor aus Weißrussland mir folgende Geschichte erzählt hat. Also er wohnt in Weißrussland, ist in meinem Alter und er ist gläubig geworden, noch bevor der eiserne Vorhang fiel. In der Gemeinde, er ist Jude, eigentlich ist dann Christ geworden. In der Gemeinde, wo er war, gab es eine Bibel. Eine alte Pfingstgemeinde, eine Bibel. Ungefähr 300 Leute, die zu der Gemeinde gehörten. Das bedeutet, jeder konnte an einem Tag im Jahr diese Bibel haben. Und er erzählt, das war genau festgelegt, am 10. September ist dein Tag, Uwe, da darfst du die Bibel haben. Oder am 18. September, sagen wir mal. Und der Igor beschrieb, wie er auf diesen Tag gefiebert hat. Der hat gefastet vorher. Der hat gebetet. Er hat sich vorbereitet. Ist vielleicht auch ein bisschen religiös gewesen, aber er hat es gemacht. Ja. So haben die sich alle auf diesen Tag vorbereitet, wo sie die Bibel gekriegt haben. Dann hast du die Bibel gekriegt. Oh, ein Schatz. Und dann sagt er, und ich habe 24 Stunden in der Bibel gelesen, alles da aufgeschrieben, was ich irgendwie aufschreiben konnte. Hättet ihr auch gemacht, oder? Hätte ich auch gemacht. Ja, jetzt habe ich 25 Bibeln daheim und manchmal lese ich keine einzige davon, ja. Nein, ich lese schon die Bibel, aber ihr versteht, was ich meine. Und er beschrieb, was das für ein Schatz war, wie er diese Bibel las und dann immer auf die Uhr geguckt, oh, ich habe nur noch 3 Stunden. Und dann, versteht ihr? Und dann ging die Zeit zu Ende und er musste diesen Schatz wieder abgeben und er wusste, nächstes Jahr. Ja, vor dem Mauerfall, weiß ich nicht wann. Er hat das auf jeden Fall, er kann das auch so schön dramatisch erzählen. Auf jeden Fall, selbst wenn nur die Hälfte dieser Geschichte wahr ist, es zeigt uns, wir haben diesen Schatz in der Hand. Vielleicht wird er uns irgendwann genommen. Es ist möglich, ja. Lasst uns nicht denken, dass es unmöglich ist. Es ist ein Schatz und es ist gut, wenn wir sagen, Herr, dein Wort ist so vertrauenswürdig, so wertvoll und lasst es uns ehren und lesen. Und dieses Vertrauen in sein Wort, das ist das Entscheidende. Markus 4, 37, diese Geschichte vom Sturm, die kennen wir wahrscheinlich alle. Es erhob sich ein heftiger Sturmwind und Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Er hat tatsächlich ein Kopfkissen in dem Boot, ja. Und die Wellen sind so, dass die anderen Angst haben. Und Jesus schläft tatsächlich. Weiß gar nicht. Wahnsinn. Und sie müssen ihn wecken. Sie weckten ihn, ja. Also ich stelle mir das vor, das Boot, das wackelt schon ordentlich, da kommt schon Wasser rein. Und so, dass diese gestandenen Seeleute Angst haben, sie gehen unter. Jesus schläft so fest, dass die hinkommen und sagen, Jesus, aufwachen. Kümmerst dich nicht, dass wir untergehen. Oder wir gehen unter, mach was. Jesus, mach was. Und Jesus macht dann auch was, aber sein Kommentar ist, habt ihr keinen Glauben? Ich glaube, das ist ein Bild für die kommende Zeit. Ja? Und was Jesus sucht ist, vertraut mir. Solange ich da bin, geht das Boot nicht unter. Wisst ihr, das ist das Interessante. Ich habe mal Leute gefragt, es gibt ja manchmal so Filme mit einem alternativen Ending. Ja? So ein Film wurde gedreht und dann haben sie das Ende verworfen, ein anderes Ende daran gemacht. Jetzt stellt euch mal das Ende von diesem Film, von dieser Geschichte vor. Die Jünger wecken Jesus nicht. Wie geht die Geschichte weiter? Was denkt ihr? Geht das Boot unter? Es geht nicht unter. Mit Sicherheit nicht. Es wäre interessant, das mal zu sehen. Die Jünger sagen, wenn Jesus schläft, dann schlafen wir auch. Oder auf jeden Fall paniken wir jetzt nicht. Wir machen einfach mit dem Wasser weiter. Jesus schläft, alles ist okay. Auf jeden Fall geht das Boot nicht unter, das wissen wir sicher. Also es wäre interessant, das zu sehen. Würde ich gerne mal im Himmel fragen, wie wäre denn das eigentlich ausgegangen, Herr? Und Auf jeden Fall, Jesus sagt, warum seid ihr furchtsam? Also das ist eine krasse Frage, oder? Warum habt ihr eigentlich Angst? Habt ihr vergessen, dass ich souverän bin? Ja, ich sage das jetzt so leicht, ja. Ich musste das auch durchbuchstabieren. Als wir diese Phase von Krankheit hatten und Silke sehr, sehr krank war, mit Krebs und Depression und alles, ich musste das durchbuchstabieren. Das hat sich so angefühlt. Das Boot geht unter, ehrlich. Gleich geht's unter. Und ich habe gefastet, gebetet, ich habe schon gesagt, ich habe alles rausgeschmissen aus der Wohnung, ich habe alles Mögliche gemacht. Und dann habe ich einen Rat bekommen von meiner geistlichen Mutter, die Frau von Doug Maskell, wer die noch kennt. Beryl ist auch leider gestorben vor 2 Jahren. Sie hat zu mir gesagt, Markus, und sie hat dann als Mutter gesprochen, mit Autorität, sie hat gesagt, Markus, du musst aufhören zu beten. Gesagt, was? Ja, ich habe gesagt, Beryl, soll ich nicht nochmal 40 Tage fasten? Ich faste auch 80 Tage oder 100 Tage. Da muss was geschehen, es muss was geschehen. Das Boot geht unter. Und sie sagt, du hörst jetzt auf zu beten. Ich sage, ja, wieso denn das? Sie sagt, lass andere beten. Und es haben viele gebetet. Ich habe bei jedem Gebetshaus, was ich kannte, weltweit, habe ich eingetragen, unsere Gebetsanliegen. Das könnt ihr alles online machen übrigens, wenn ihr das mal Gebetsanliegen habt. Ihr könnt euch überall eintragen, in die ganzen Gebetshäuser. Könnt ihr googeln und da tragt euer Anliegen ein. Dann wird rund um die Uhr dafür gebetet. Preis dem Herrn, das habe ich auch gemacht. Aber sie sagt, du hörst auf zu beten, du machst nur noch eins. Du sagst, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, bis du einschläfst. Das war meine einzige Übung über 2 Monate ungefähr. Ich bin abends ins Bett gegangen, gesagt, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und auf mich eingestürmt ist, alles wird kaputt gehen. Du hast versemmelt, deine Frau stirbt, du stirbst, alle sterben. Alles wird schrecklich, alles geht im Bach runter. Und ich habe gesagt, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Der Teufel sagt, nein, 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 du brauchst gar nicht vertrauen, es wird schlimm werden. Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich habe das wirklich gesagt, eine ganze Stunde, bis ich eingeschlafen bin, bis ich nicht mehr konnte. Und das war jeden Tag so. Und ich habe mich nicht gefühlt wie die Spuren im Sand. Und das ist jetzt nur noch eine Spur und der Herr trägt mich, Halleluja. Das war so. Ich habe das hinterher gesehen. Aber gefühlt habe ich mich nicht so. Ich habe nur gesagt, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Das war mein Kampf, der Kampf ums Vertrauen. Und mir war so, als ob der Herr sagt, das ist die Lektion, die du lernen solltest. Die brauchst du. Und die brauchst du für die letzte Zeit. Da brauchst du nur noch das. Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Herr, es geht alles in den Bach runter, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Herr, wir haben Krieg, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Der Antichrist kommt, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich komme ins Gefängnis, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich werde gefoltert, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ja? Und das war gar nicht unbedingt in mir, ich habe es nur ausgesprochen. Je mehr ich es ausgesprochen habe, desto mehr wurde es gut. Und das ist das, was Jesus hier gesucht hat. Bei den Jüngern. Sag doch einfach, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, Jesus. Und ja, das ist dieser Kampf ums Vertrauen. Gott ist souverän und wir bleiben dabei zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Amen. Willst du was sagen? Nee, ja. Genau. Genau. Ganz schwieriges. Genau, selbst beten ist manchmal aus dem religiösen Dings. Ja, deswegen hat die Beryl zu mir gesagt, hör auf zu beten. Nicht, weil beten falsch ist, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Aber in meinem Fall war es nicht mehr gut. Ja. Und lasst uns dieses Vertrauen festhalten unter allen Umständen. Das ist das, wo in Jesaja 36, Vers 4, dieser Rabschake von Babylon provoziert den Hiskia, als er das Jerusalem umzingelt hat. Jesaja 36, 4. So spricht der große König, der König von Assur. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du da vertraust? Ha? Was ist das für ein Vertrauen? Soll denn das für ein Vertrauen sein in souveränen Gott? Wir werden dir alles wegnehmen. Wir werden dich einsperren. Wir werden dich zwangspsychiatrisieren oder was weiß ich auch immer. Und du sagst, ich vertraue. Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich werde nicht sterben an dem, was du tust, sondern meine Zeit ist in Gottes Hand. Und ja, lasst uns Gott vertrauen. Und das Gute ist, das wird immer gut. Das wird immer gut. Das Vertrauen, durch Vertrauen überwinden wir tatsächlich. Und natürlich auch in Ewigkeit kriegen wir den Lohn, aber teilweise auch schon hier. Die Leute, die vertrauen, die können durchgehen und die sehen am Schluss, mit meinem Gott bin ich über Mauern gesprungen. Und preis dem Herrn, manche sind hier durch ein Wunder, heute. Und wir auch. Du auch, preis dem Herrn. Ich glaube, wahrscheinlich wir alle. Und wir wissen schon was von dem Vertrauen und das brauchen wir noch mehr für die Zukunft. Halleluja. Ich mache noch ein bisschen, dann mache ich gleich eine Pause. Ja? Was da dann dazu gehört, zu diesem Vertrauen, gehört ein zweites, das ist nicht im luftleeren Raum, sondern das ist gepaart mit einer Liebe zur Wahrheit. Wir haben gelesen, dass Liebe zur Wahrheit. Wir haben gesehen, dass Jesus oder Paulus sagt, die Menschen werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Liebe zur Wahrheit ist die Liebe, die entscheidend ist in unserem Leben. Ich habe euch gestern auch gezeigt aus Matthäus 24, dass die eine große Warnung, das riesige Thema für das Thema Endzeit, was Jesus dreimal anspricht in Matthäus, ist: Seht zu, dass euch niemand verführt. Und der entscheidende Schutz vor Verführung ist eine Liebe zur Wahrheit. Nicht nur die Wahrheit, sondern eine Liebe zur Wahrheit. Es reicht nicht, dass wir die Wahrheit haben heute. Das Einzige, was reicht, ist, dass wir die Wahrheit lieben. Mehr als alles, die Wahrheit lieben. Weil Jesus sagt tatsächlich in Matthäus 24, 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Weil da kann keiner von uns sagen, naja, komm Jesus, alles nicht so schlimm. Ich bin mehr als Überwinder, Halleluja, das ist gar kein Problem für mich. Dann haben wir Jesus nicht verstanden. Aber wenn wir sagen, oh Gott, ja, ich will diese Warnung hören, Herr, was soll ich tun? Dann sind wir auf der guten Seite, dann kann Jesus uns sagen, du musst die Wahrheit lieben, mehr als alles andere. Ich denke, das ist die schlechthinige Gefahr. Verführung zum Kompromiss, Verführung zum endzeitlichen Zeitgeist, Verführung zur Unreinheit, Verführung zur Geldliebe, zur Gewalt. Und diese falschen Propheten werden große Wunder tun. Und viele Propheten werden kommen, viele falsche. Und die werden große Zeichen und Wunder tun. Und Jesus sagt nicht, das ist fake. Das hat so eine Power, sagt er, das kann euch verführen, wenn ihr nicht was habt, eine Liebe zur Wahrheit. Und wir brauchen diese beiden Dinge, Unterscheidungsfähigkeit und diese Sicherheit in Gottes Souveränität. Aber ich möchte diese Unterscheidungsfähigkeit nochmal ansprechen. Liebe zur Wahrheit, auf die geht Paulus ein in 2. Thessalonicher 2. Und da spricht er über die Ankunft des Antichristen, was sozusagen der Climax, also der Höhepunkt der antichristlichen Endzeit ist. Und da spricht er darüber, die Ankunft des Antichristen geschieht gemäß der Wirksamkeit des Satans. Mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das heißt, Gott verstärkt das sogar, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also es geht um eine Liebe zur Wahrheit mehr als zu allem anderen. Und das ist keine theoretische Geschichte. Ja. Es reicht also nicht, die Wahrheit einfach nur anzunehmen, einmal im Leben, sondern die Wahrheit zu lieben bedeutet, die Wahrheit zu suchen, die Wahrheit wertzuschätzen. Ich habe gestern schon gesagt, teilweise wollen Leute heute gar nicht mehr die Wahrheit wissen. Ja? Ich weiß, ich lasse mich das Reizthema Corona nochmal hier ansprechen. Wenn ich mit Leuten spreche, teilweise wollen die gar nichts mehr wissen davon. Ja? Ich kann denen, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass der letzte, also dass die Impfungen offiziell gar nicht gewirkt haben zum Schutz und zum Selbstschutz. Das ist ja schon Allgemeingut eigentlich. Das haben schon offizielle Stellen längst zugegeben. Und Beweise liefere ich jetzt nicht, ich habe genügend Quellen dafür. Ja? Ihr könnt auch die Impfbroschüre mitnehmen. Aber da war immer noch das Narrativ im Raum, schwere Verläufe. Jetzt vor 3 Tagen ist eine Studie veröffentlicht worden, eine offizielle Studie vom, hat die sogar das Paul-Ehrlich-Institut in Auftrag gegeben, wo eine Blindstudie verblindet mit Placebo mit 26.000 Leuten, ich weiß gar nicht, wo die jetzt gemacht wird, müsste ich nachgucken, wenn es euch interessiert, und die haben keinerlei statistischen Unterschied gefunden zwischen Leuten, die sterben mit oder ohne Impfung. Keinerlei statistischen Unterschied. Also an Corona sterben, ja oder nein? Das muss man sich mal reinziehen. Das kommt bei uns gar nicht, das müsste doch eigentlich in der Presse rauf und runter kommen jetzt. Das letzte Narrativ, schwere Verläufe werden verhindert, ist gefallen, ist längst gefallen. Und keinen Menschen interessiert, wenn ich mit Leuten darüber rede und sage, interessiert mich nicht, fängst du schon wieder mit Corona an? Was soll denn das? Ich fange nicht mit Corona an. Ich sage, Leute, das kann uns nicht kalt lassen. Ja, ich will jetzt gar nicht diskutieren, ist das so oder nicht. Ich will bloß sagen, lieben wir die Wahrheit, wollen wir das wissen überhaupt noch? Und ich sehe, Menschen wollen es gar nicht mehr wissen. Sie wollen es nicht wissen. Warum nicht? Weil das ist zu unbequem, zu unruhig. Du bist sowieso alt, dein Leben ist bald vorbei und wir haben noch alles vor uns, lass uns mit diesem grauslichen Zeug in Ruhe. Ich sage es jetzt mal verkürzt, so sagen sie es natürlich nicht. Ja. Aber Liebe zur Wahrheit schließt auch solche Sachen ein, dass sie sagen, Gott, ich kann es nicht ertragen. Klar, das tut weh. Das tut weh. Ja. Und das ist unbequem, ich weiß, aber ich kann das nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Und ja, ist auch nicht immer gut, aber ich muss das ab und zu posten, weil ich weiß gar nicht, wo ich sonst hinschreien soll. Aber ich kann nicht immer ruhig sein. Ich kann es nicht, weil, und ich muss es auch ab und zu ansprechen. Ich sage, Leute, das kann nicht sein, weil die Verführung und die Täuschung wird noch größer werden. Wenn wir jetzt schon nicht die Wahrheit wissen wollen, was wird denn dann kommen? Und wisst ihr was? Die Kirchen waren genauso schlimm. Das ist das Schlimme daran, das Erschreckende, dass auch die Gemeinden das nicht wissen wollen und auch heute nicht wissen wollen. Ja, das war für mich das Datum Ostern 2020. Gottesdienste waren verboten und Bill Gates kam abends im Fernsehen und sagte, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Da interessiert sich heute kein Mensch mehr dafür. Woher, wisst ihr, das offizielle Narrativ Ostern 2020 war. Wir wissen noch gar nicht, ob es hier einen Impfstoff geben wird. Aber da sagt er, wir werden 7 Milliarden impfen. Da ist es nicht klar, wer wir ist und womit impfen wir eigentlich. Ja? Aber er sagt das da. Und die Frau Merkel sagt, dass, ja, genau so ist es. Die Pandemie ist erst vorbei, wenn ein Impfstoff da ist. Überlegt euch das mal. Kein Mensch fragt mehr danach. Kein Menschen interessiert es mehr. Es ist längst bewiesen, dass Masken nichts helfen und Schadstoffe freisetzen. Nicht für das. Masken helfen natürlich bei bestimmten Dingen. Natürlich helfen die. Wenn ich schleife und den ganzen Staub in meinem Zimmer habe, ziehe ich auch eine Maske auf. Wisst ihr das? Natürlich ziehe ich eine Maske auf. Das hilft auch bei Bakterien. Das hilft wunderbar bei Bakterien. Genau, Liebe zur Wahrheit wird für uns tatsächlich auch auf die Probe gestellt werden, wenn wir herausgefordert werden, Frauen Männer zu nennen und Männer Frauen zu nennen. Ja, das haben wir in der Pflege schon konkret erlebt. Aber was passiert da mit uns? Machen wir das? Machen wir das nicht? Ja, das Liebe zur Wahrheit, wenn wir die nicht annehmen, und das ist nur ein Teil von dem, und ich kann mir da noch ganz andere Dinge vorstellen, die auf uns zukommen. Ja. Die Wahrheit suchen, die Wahrheit schätzen, die Wahrheit höher zu schätzen als alles andere, sich selbst ins Licht stellen, im Licht, wo Gott leben, wo Menschen leben, und für die Wahrheit einzustehen und auch für die Wahrheit zu kämpfen und auch für die Wahrheit zu leiden. Auch für die Wahrheit Haus und Hof zu verlieren. Wisst ihr, das haben Christen durch alle Jahrhunderte gemacht. Es kann sein, dass es uns trifft. Keine Kompromisse machen mit der Wahrheit, weil der Feind kommt und bietet Kompromisse an. Ganz niederschwellige Kompromisse. Zur Wahrheit gehört es auch, die Lüge zu hassen. Die Waffenrüstung umfasst den Gürtel der Wahrheit. Mit dem können wir stehen am bösen Tag, sagt Paulus. Diese Liebe zur Wahrheit brauchen wir, dass wir sagen, Herr, die Wahrheit ist mir wertvoll, weil du bist die Wahrheit. Ich kann nicht Kompromiss machen mit der Lüge. Und widerstehen heißt vor allen Dingen Nein zu sagen. Und ich sage ja gar nicht, dass das einfach ist, Leute, überhaupt nicht. Es ist ein Kampf. Es ist manchmal einfacher, sich wegzuducken. Aber Nein zu sagen geht bis zum zivilen Ungehorsam. Und ja, ihr wisst es selber, dass teilweise die jetzt auch im Widerstand waren gegen Lügen, es wurde ganz oft auf Römer 13 verwiesen, ja, wir müssen uns doch dem Staat unterordnen als Christen. Und wisst ihr, die Bibel sagt es auch. Ich möchte diesen kurzen Exkurs machen. Römer 13, jede Seele unterwerfe sich dem übergeordneten staatlichen Mächten. Titus 3,1, erinnere sie, die staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein. Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit. 1. Petrus 2,13, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn Willen. Also, ist überhaupt keine Frage. Und nicht nur das, wir sollen denen auch Ehrerbietung entgegenbringen. Und wir sind vor allen Dingen zum Gebet verpflichtet für die Obrigkeit. Ich ermahne euch vor allen Dingen, dass Flehen und Gebete und Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige, für alle, die in Hoheit sind. Aber das muss natürlich ausbalanciert werden. Apostelgeschichte 5,29, Petrus und die Apostel alle aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und da gibt es natürlich eine feine Linie an vielen Dingen. Ja, ich kann nicht sagen, ich muss in den Gottesdienst, deshalb bin ich 100 gefahren in öfter Dingen. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber es betrifft natürlich besonders innere Angelegenheiten der Gemeinde Jesu. Bei staatlichen Angelegenheiten, gesellschaftlichen Angelegenheiten ist eine Sache, aber innere Angelegenheiten der Gemeinde Jesu, wo das Mandat des Staates von Gott her gar nicht gegeben ist, da dürfen wir uns gar nicht dem Staat unterordnen. Also Gott hat dem Staat einen Bereich gegeben, wo er bestimmen darf. Und Gott hat der Gemeinde einen Bereich gegeben. Und John MacArthur, der ist nicht in allem mein Freund, ja, aber in vielen Dingen ist es, der hat das pointiert formuliert und er hat gesagt, Christ, not Caesar, is the head of the church. Christus, nicht der Kaiser, ist das Haupt der Gemeinde. Und mit Kaiser meint er die staatliche Gewalt. Also Christus ist das Haupt der Gemeinde und das bedeutet, wann immer eine Person oder eine Institution etwas von dir verlangt, was Jesus nie verlangen würde, kannst du sagen, diesmal bin ich gehorsam, ungehorsam. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Maria Prian, letzten Sonntag in Dresden. Wann immer eine Person oder eine Institution etwas von dir verlangt, was Jesus nie verlangen würde, kannst du sagen, diesmal bin ich gehorsam, ungehorsam. 27.08. in Dresden. Das bedeutet, dass die Gemeinde weltlicher Obrigkeit nur gehorchen darf, wenn die Obrigkeit innerhalb des von Gott gesetzten Mandates entscheidet, ihre Gesetze nicht den Geboten Christi widersprechen, nicht den Gehorsam gegenüber Jesus behindern oder unseren Auftrag behindern. Wenn das der Staat tut, wenn der Staat seine Grenzen überschreitet, wenn der Staat etwas von uns verlangt, was dem Gebot Jesu widerspricht, wenn der Staat etwas verlangt, was unseren Gehorsam gegenüber Jesus behindert, oder wenn der Staat verlangt, unseren Auftrag nicht zu erfüllen, dann dürfen wir ihm nicht gehorchen. Hallo? Das darf der Staat nicht und wir dürfen ihm nicht gehorchen. Die weltliche Obrigkeit besitzt kein Hoheitsrecht, gottesdienstliche Aktivitäten zu beordern, zu verändern, zu untersagen oder anzuordnen. Wann und wie die Gemeinde Gottesdienste hält, fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Obrigkeit. Und da Christus das Haupt der Gemeinde ist, fallen gemeindliche Angelegenheiten in den Herrschaftsbereich seines Reiches und nicht in den Herrschaftsbereich der Obrigkeit. Jesus zog eine klare Trennungslinie zwischen diesen beiden Herrschaftsbereichen, als er sagte, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Unser Herr gab dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber er trat niemals das, was allein Gott gehört, an den Kaiser ab. Das hat gesagt Nathan Busewitz in dem Buch Gott oder Staat. Er hat übrigens seine Gemeinde in Kanada nicht geschlossen während der Corona-Zeit und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Sehr interessantes Buch. Auch theologisch sehr, sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das Buch kriegt. Gott oder Staat lohnt sich total, die Geschichte zu lesen und auch die theologischen Reflexionen, weil die sind wichtig für uns, für die Zukunft. Ja? Die sind wichtig. Also, wir dürfen, ja, das ist jetzt kurz vor der Pause, heftige Themen, aber dann könnt ihr darüber reden in der Pause. Also, keine Regierung dieser Welt hat das Recht, den Gottesdienst der Gemeinde entgegen den Geboten Christi zu verbieten. Und keine Gemeinde der Welt hat das Recht, sich den Gottesdienst entgegen dem Gebot Christi verbieten zu lassen. Und das haben wir gemacht. Ja, jetzt könnt ihr sagen, aber der Virus. Nein, darum geht's nicht. Diskutiere nicht, ob das gefährlich war oder nicht. Selbst wenn das Virus so gefährlich gewesen wäre, wie sie behauptet haben, hätten wir das nicht tun dürfen. Und das haben Christen durch alle Jahrhunderte auch nicht gemacht. Auch zur Pestzeit. Luther hätte das niemals zugelassen, dass man ihn im Gottesdienst zumacht. Er hat gesagt, nee, gerade jetzt müssen wir Gottesdienst machen. Und das ist übrigens auch das, was die weltliche Presse den Gemeinden vorgeworfen hat. Ihr seid genauso furchtsam gewesen wie alle. In der Zeit, wo wir irgendwo Trost hätten brauchen können, haben die Gemeinden einfach mitgemacht und die Gottesdienste zugemacht. Zu Recht. Ja? Ich klage nicht an. Ich bin nur erschüttert. Und ich bin vor allen Dingen erschüttert, wie kritiklos das geschehen ist. Wenn alle gesagt hätten, wir beißen die Zähne zusammen, das ist ja wirklich ein Scheiß, das machen wir nicht, wir wollen es nicht und dann, naja gut, also gut, wir machen es mal oder so. Naja, könnte ich mich mit noch versöhnen. Aber dann auch noch schlimmer zu sein, teilweise im vorlaufenden Gehorsam. Nochmal, ich diskutiere nicht, ob das gefährlich war oder nicht. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Es ist ein Eingriff, ein Übergriff des Staates in die Gemeinde rein. Und das zeichnet uns einen Weg vor. Und das Schlimme ist, dass die Gemeinde das über weite Strecken, nicht alle, aber die meisten, auch die meisten Freikirchen, die meisten charismatischen Kirchen, haben das einfach kritiklos mitgemacht. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent es waren, aber ich möchte euch was austeilen jetzt, das könnt ihr mit in die Pause nehmen jetzt und euch darüber den Kopf zerreißen oder vorbereiten, mir den abzureißen. Noch nicht, aber es kommen ja noch ein paar Sachen. Ich habe euch was kopiert, und zwar, ich habe euch ausgedruckt die roten Linien, die der ACCH, das ist die Aktion Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe, das hat der Dr. Wolfgang Nestvogel formuliert. Könnt ihr das mal kurz verteilen vielleicht? Rote Linien, wo er sagt, das dürfen wir in Zukunft, diese roten Linien, also der Bundeskanzler hatte gesagt, für ihn gibt es keine roten Linien, aber für uns gibt es tatsächlich rote Linien. Und er formuliert diese vier roten Linien hier. Und die möchte ich noch vorlesen. Dann sagt er, der Gehorsam gegenüber Christus verpflichtet die Gemeinde zur Beachtung folgender roter Linien, hinter die wir nicht zurückgehen dürfen. Und da spricht er nicht für seine Gemeinde und für irgendeine Gemeinde. Diese Regeln haben den Anspruch, wir bringen was zum Ausdruck, was für den Leib Christi gilt. Ja? Wenn wir Gemeinde Jesu bleiben wollen. Erstens, die Gemeinde versammelt sich treu zum realen, physischen Gottesdienst. Kein Staat hat das moralische Recht, ihre Zusammenkunft zu verbieten. Anmerkung, natürlich machen Staaten das. Ja? Kein Recht heißt kein Recht von Gott. Ja? Sie nehmen sich natürlich das Recht raus. Kommunismus hat es immer gemacht. Andere Systeme, muslimische Systeme, natürlich verbieten die christliche Versammlung, aber von Gott haben sie nicht das Recht. Ja? Und die Gemeinde weiß das, die haben kein Recht. Und selbst in China versammeln sie sich treu zum realen physischen Gottesdienst, und wenn es nur zwei sind. Ja, viel zu schnell haben wir uns mit Online-Geboten abspeisen lassen. Ich habe gar nichts gegen Online-Gebote. Ich habe so viel durchs Internet profitiert. Ich habe Derek Prince rauf und runter gehört. Preis dem Herrn, ja? Aber das ersetzt keinen Gottesdienst. Zwei, die Einladung zum Gottesdienst erfolgt durch Jesus Christus allein. Sie darf niemals an Bedingungen gebunden sein, die eine fremde Autorität, wie zum Beispiel der Staat, festlegt. Zum Beispiel in Form von Regularien wie Impfpflicht oder Testpflicht. Das ist keine Zugangsbedingung, die Jesus stellt. Und deshalb darf die Gemeinde diese Zugangsbedingung nicht stellen. Punkt. Weil da kann man sich noch alles mögliche andere vorstellen. Es dürfen keine Weißen, keine Schwarzen, keine Gender, keine was weiß ich kommen. Ja? Oder keine Anti-Gender oder keine Anti-Quer oder keine was weiß ich. Oder keine AfDler oder keine bla bla bla. Ja? Kann ja alles der Staat vorschreiben. Sieht, diese Regularien sind nicht von Gott. Wir dürfen das nicht zulassen, dass solche Dinge auf die Gemeinde gelegt werden. Das ist eine rote Linie. Wo der Staat sagt, ihr dürft nur Leute reinlassen, die die Bedingung erfüllen. Und das ist eine Bedingung, die nicht im Wort Gottes ist. Nein. Drittens, der Inhalt sowie die Gestaltung und Durchführung der Gottesdienste werden allein durch Gottes Wort normiert und dürfen keinem externen staatlichen Mitspracherecht unterworfen werden. Der Staat darf nicht sagen, ihr dürft das tun, ihr dürft das sagen und so weiter. Und das konkretisiert er in Punkt 4. Ja, aber ich lese das dazwischen. In diesem Zusammenhang ist auch der Zwang zur Gesichtsbedeckung im Gottesdienst abzulehnen. Ja, nicht, wenn jemand das freiwillig tut. Das ist was anderes. Ja? Die Funktion des Maskentragens, deren medizinischer Nutzen für das öffentliche Leben nicht belegbar ist, besteht zunehmend darin, dass durch einen demonstrativen Gehorsamsakt ein Bekenntnis zum Narrativ des Staates abzulegen. Dadurch enthält der Maskenzwang eine zivil-religiöse Dimension, die im Gottesdienst keinen Platz haben kann. Wer jedoch freiwillig eine Maske tragen möchte, weil er sich dadurch subjektiv sicherer fühlt, soll nicht daran gehindert werden. Da bin ich auch dafür. Ja, klar. Wer das will, weil er denkt, okay, ich möchte es tun, mach's. Viertens, das gemeinsame Singen der Gemeinde zum Lob und zur Ehre Gottes ist ein wesentlicher und somit unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Gottesdienstes und die Konsequenz des Priestertums aller Gläubigen. Diese roten Linien befinden sich im Einklang mit Artikel 4 des Grundgesetzes und werden von diesem bedingungslos geschützt. Die Freiheit zur Religionsausübung ist kein staatlich zugestandenes Privileg, sondern garantiertes Grundrecht. Ja, wir haben erlebt, wie das tatsächlich auf dem Prüfstand stand und die Gemeinde das weggegeben hat. Und teilweise nicht nur weggegeben, sondern teilweise sehr, sehr willig und ohne Widerspruch. Und das dürfen wir in Zukunft nicht mehr tun. Daraus folgt, wenn wir das nicht tun, es gibt kalte Füße für uns. Klar, das weiß ich. Für alle, die das jetzt schon nicht gemacht haben, wurde es eng. Es wird aber in Zukunft noch enger. Wenn wir jetzt schon versagen, was soll man denn dann machen, wenn es noch schlimmer wird? Pause. Ja, ich habe noch viele, viele Seiten, über die ich reden kann. Ich mache jetzt Pause. Ja, ich danke euch, dass ihr so aufmerksam zuhört. Es ist fast so einfach, zu euch zu reden wie zu Afrikanern. Preis dem Herrn, das ist ein Kompliment.